Ja, meine Damen und Herren, die Pause brauche ich auch immer ein bisschen, um wieder fit zu werden. Und Sie haben auch eine Chance, das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, weil anderthalb Stunden Rede, ich glaube, das würde ich auch nicht aushalten. Ja, ich habe mich auf Positionen der 50er, 60er Jahre konzentriert zum Thema Aggression und Grausamkeit, auf Lawrence und Skinner. Und ich würde die kühne Behauptung wagen, dass im Grundsätzlichen nicht viel Neues dazugekommen ist. Klar, es gibt Verfeinerungen, insbesondere natürlich, wenn Menschen nichts mehr einfällt, methodische Verfeinerungen der Positionen, viel theoretisches, empirisches Rokoko. Aber in der Hauptsache, denke ich, scheiden sich die Geister immer noch daran, ob Aggression, Grausamkeit eben mehr sozial erlernt, konditioniert oder mehr irgendwie biologisch im Inneren des Menschen konstitutiv ist mit Blick auf eine Motivquelle. Das sind, denke ich, immer noch die großen Kontroversen. Wenn Sie sich intensiver mit der Aggressionsforschung befassen, was ich jetzt nicht weiter tun werde, so werden Sie über kurz oder lang auch feststellen, dass der Spielraum der Modellbildung, der Spielraum des Denkens dieser Frage sehr, sehr eng ist. Und vor allem werden Sie auch entdecken, dass die Positionen zur Aggressionsfrage sich als Überschreibungen von älteren Diskurslagen zeigen, die für die europäische Kultur von zentraler Bedeutung waren, nämlich als Antworten auf die Frage, die ich Ihnen schon genannt habe, ob der Kern des Menschen, seine Natur, seine Art, wie immer man es formuliert, mehr zum Bösen oder mehr zum Guten neige und warum das so ist. Warum? Also um nicht missverstanden zu werden, ich stelle überhaupt nicht diese Abgrundfrage, was nun gut ist und was böse ist. Darüber haben Kulturen, Gruppen und Einzelne durchaus verschiedene Auffassungen im Detail. Was in einer Gruppe als bösartig verachtet wird, kann anderswo durchaus geschätzt werden. Das alles gehört in der Soziologie in das Kapitel soziale Normen. Aber anthropologisch interessant ist, dass alle Gesellschaften diesen Unterschied machen. Ein Unterschied zwischen einem Guten und einem Bösen im Menschen und sie haben für die Genese und Geltung dieser Unterscheidung bestimmte Modellvorstellungen. Und zu diesen Modellvorstellungen komme ich jetzt in dem zweiten Punkt, Kosmodizee, Theodizee, Anthropodizee. Ja, wenn Sie sich selbst mal diese, ich nenne das mal die Gut- und Böse-Frage vorlegen, so können Sie, denke ich, schon mit einem wenig Nachdenken sich selbst die Modellalternativen erarbeiten, die da überhaupt möglich sind in diesem Feld. Also nehmen wir einmal an, jetzt sehr grob formuliert, der Mensch sei im Kern gut. Dann entsteht in der Folge dieser Annahme eine Erklärungslast. Wir müssen erklären, wie dann böse Handlungen entstehen. Umgekehrt, wenn wir annehmen, der Mensch sei im Kern böse, so müssen wir noch eine andere Erklärungslast, so müssen wir erklären, warum er denn trotzdem eigentlich Gutes tun kann. Ist die Anthropologie optimistisch? So wird man sagen, das Böse, ja, wo kommt es her? Es kommt irgendwie von außen, durch gesellschaftliche Umstände, besondere soziale Lagen, falsches Reinforcement, etc., 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 das macht alles den Menschen böse, leitet ihn zu bösen Taten. Ist die Anthropologie pessimistisch? So wird man sagen, dass sehr schwache Gute im Menschen braucht irgendwie Hilfe von außen, Verstärkung sozialer Normen, Leitbilder, Institutionen, die der schwachen moralischen Natur des Menschen einen Halt geben, Institutionen, die seine bösen Neigungen hemmen oder hindern. Und wenn Sie diese Gedankenspiele weiterentwickeln, so können Sie an das jeweilige Außen auch nochmal eine gut-böse Differenz anlegen und Sie haben gegensinnige Erklärungslasten. Wie können böse Menschen gute Menschen hervorbringen und wie können gute Umstände böse Menschen erzeugen? Und Sie wissen, in der Soziologie machen das Beste ist, man kreuztabelliert das Ganze immer. Einfach, das geht sehr schnell. Es gibt eine innere Natur des Menschen, gut, böse. Und es gibt äußere Lebensbedingungen. Und wenn Sie das Kreuz tabellieren, die auch nochmal wieder bewertet werden können in Gut und Böse, dann haben Sie die Erklärungslasten, die Sie jeweils für Phänomene mit sich rumtragen. Also Erklärungslasten, Begründungslasten, Rechtfertigungsnotstände, solcher Art haben die Europäer Jahrhunderte mit sich herumgeschleppt. Wer hat überhaupt Schuld, wenn Übel auftreten? Wer hat Schuld? Und jetzt komme ich zu den Überschriften. Theodizee, so nennt man die Lehren, mit denen der vorausgesetzt gute Gott davon entlastet wird, dass es so viele Übel auf der Welt gibt. Analog dazu gibt es Kosmodizeen, Lehren, mit denen der Kosmos davon entlastet wird, dass in ihm so viel Schlimmes passiert. Und Sie ahnen es, nicht minder große Schwierigkeiten bereiten die Anthropodizeen, Lehren, mit denen der Mensch davon entlastet wird, dass es Übel in der Welt gibt. Also, Dike heißt im griechischen Recht Gerechtigkeit, Rechtfertigung. Und bei all diesen drei Dizeen geht es um Entschuldigung. Das heißt, die Rechtfertigung der Welt, die Rechtfertigung Gottes, die Rechtfertigung des Menschen angesichts der Existenz von Übel. Das ist das Modell. Wichtig ist nun, diese drei Entschuldungs- und Rechtfertigungstypen stehen in einer historischen Konstellation in Europa. Und dabei ist deutlich, dass heute die Frage nach dem bösartigen oder gutartigen Charakter des Kosmos oder auch die Frage nach dem bösen Gott oder dem lieben Gott, also das Kosmodizee und Theodizee, nur noch mit gedanklicher Anstrengung zu rekonstruieren, sind wir heute, und die Aggressionsdebatte zeigt es, sind in der Anthropodizee gefangen. Und sie ist eines der Kernthemen der Anthropologie. Ja, vielleicht ist sie sogar mit ihr identisch. Der Mensch verantwortlich für sich und die Welt. Er ist angesichts der Dinge, die auf sein Konto gehen, die Man-Made-Übel, rechtfertigungsbedürftig. Es ist dies eine neuzeitliche Konstellation. Neuzeit, man könnte auch sagen moderne. Early Modern Times im Britischen sind Frühneuzeit im Deutschen. Das ist noch, die Terminologie ist da nicht deckungsgleich. Wir sind seit der Neuzeit in der Anthropodizee gefangen und das ist eine sehr schwierige Konstellation. Und um die Tücken der Sache aufzuklären, ist es immer nützlich, sich zunächst mal den nicht neuzeitlichen, den vormodernen Denktraditionen, den vormodernen Denkalternativen, die wir nicht mehr so gut können, sich die zu erarbeiten, um Vergleiche zu haben. Ich denke, das wird insgesamt bei dem ganzen Gerede über Moderne viel zu wenig gemacht, denn es verschwimmt in Modernisierungstheorien das Bild von vormodernen Denkweisen. Aber es ist ja völlig einsichtig, dass etwas wie Moderne oder Neuzeit, dass es ein Differenzbegriff ist. Das heißt, die Vorstellung von Paradigmen der Modernisierung oder der Moderne ist immer so scharf und so klar, wie es gelingt, eben das Nicht-Neuzeitliche, das Nicht-Moderne, das Antike oder das Mittelalterliche, das Denken der kleinen Gesellschaften, der Ethnologen, sich die Ethnologen untersuchen, sich klar machen. Und nicht-neuzeitliche Denkformen gewinnen immer dann auch Interesse, wenn Modernisierung, Modernität in Krisen geraten, dann steht nämlich die ewige Zukunft unserer heißgeliebten Moderne, ihre Unausweichlichkeit zur Debatte, wie dies dann in postmodernen Theorien der Fall ist. Ja, es ist an der Zeit, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen einen Autor nenne, dem ich diese Trias von Kosmodizee, Theodizee und Anthropodizee verdanke, nämlich Hans Blumenberg. Hans Blumenberg, 1920 geboren, 1996 gestorben. Es gibt wenige Fotos von ihm, das ist eins, er hat sich ungern fotografieren lassen, obwohl er schon im Zeitalter der Visualisierung lebte. 1920, wie gesagt, in Lübeck geboren. Als er bei der Abi-Feier die Abi-Rede halten soll, wird er öffentlich gedemütigt. Blumenberg gehört wie Adorno und Wittgenstein zu denen, die als Katholiken erzogen waren und erst durch die Nürnberger Rassegesetze zu Juden bzw. Halbjuden gemacht wurden. Blumenberg hat dies nie akzeptiert, im Unterschied zu anderen, die die rassische Stigmatisierung, die sie durch die Nationalsozialisten erfahren hatten, dann auch für sich übernommen haben und sich in diesem Sinne als solidarisch mit dem jüdischen Leben bekannt haben. Blumenberg macht das nicht. Er verschwindet zum Theologiestudium in die Frankfurter Jesuitenhochschule St. Georg, geht dann wieder nach Lübeck. 1944 wird er als 24-jähriger junger Mann verhaftet, kommt ins KZ, flieht, taucht unter bis Kriegsende bei den Verwandten, versteckt. Er studiert dann philosophische Anthropologie bei Erich Rothacker, auch eine wichtige Figur, der Lehrer von Jürgen Habermas und vielen anderen interessanten Leuten. Dann wurde Hans Blumenberg Professor für Philosophie an der Universität Münster. Er ist, wie soll man sagen, ein postmoderner Denker avant la lettre. Er ist einer der großen Theorieerzähler von einer Gelehrtheit, die heute verschwunden ist. Er lebte sehr zurückgezogen nach seiner Emeritierung und auch schon vorher, als wir ihn 1984 baten, doch einen Beitrag für den ersten Sammelband zu Foucault, Anschlüsse, Versuche nach Michel Foucault beizusteuern, schrieb er nur kurz, nein, nein, ich muss lesen und schreiben. Er hatte ein immenses Schreibprogramm sich vorgenommen. Also, was kann man von Blumenberg lesen? Man kann eigentlich alles lesen, es ist alles gut und macht auch Vergnügen. Hier in dieser Vorlesung geht es um ein bestimmtes Werk, nämlich die Legitimität der Neuzeit, mehrfach umkomponiert. Ein Teil heißt Säkularisierung, Kritik einer Kategorie des geschichtlichen Unrechts. Ein zweiter Teil heißt theologischer Absolutismus und humane Selbstbehauptung. Ein dritter Teil heißt Prozess der theoretischen Neugierde. Worum geht's? Und warum vor allem gehört dieses Buch und dieser Autor in einer Anthropologievorlesung? Um es gleich auf den Punkt zu bringen, Blumenberg verteidigt die Legitimität der Neuzeit, die Legitimität der Moderne als einer Epoche, in der sich der Anspruch einer endgültigen menschlichen Selbstverwirklichung kundgetan hat. Die Welt des Menschen konvergiert auf den Menschen, die Neuzeit ist geradezu überhaupt ein anthropologisches Projekt. Sie ist Rechtfertigung des Menschen, Anthropodizee. Nun werden Sie fragen, ja schön und gut, aber wer könnte überhaupt die Legitimität der Neuzeit, die Legitimität der Moderne in Frage stellen? Nun, die Lage ist wie bei allen Rechtfertigungsfragen, Legitimitätsfragen kompliziert. Der Kernpunkt des Streits liegt in der Alternative. Ist das, was wir Neuzeit nennen, eine Epoche aus eigenem Recht oder hat sie an vorausgegangenen Epochen eine Art Diebstahl begangen? Und Legitimitätsfragen stellen sich bei allen neuen Phänomenen. Die neue Regierung, das neue System, die neue Art zu denken. Was ist das? Ist das eine Selbstermächtigung? Oder ist das eine Usurpation? Ist das eine Anleihe ohne Kompensation? Ist das ein Betrug? Ist das ein Plagiat? Ist das, was da neu sein will, ist das überhaupt legitim? Und vor allem, wer entscheidet darüber? Die Vertreter des Alten oder die Vertreter des Neuen? Im Übergang Vom Mittelalter zur Neuzeit geht es im Kern um die Rolle der Theologie als der mittelalterlich maßgeblichen Instanz für Legitimitätsfragen. Es geht um die christliche Religion. Und ein Begriff spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sie kennen ihn alle, haben ihn auch benutzt. Er hat derzeit Hochkonjunktur. Er steht im Zentrum des ersten Teils von Blumenberg, nämlich Säkularisierung. Säkularisierung, ehemals Religiöses, verweltlicht, wird profan, so wie in Webers protestantischer Ethik. Und Säkularisierung meint, es findet genau betrachtet überhaupt kein Neuanfang statt, sondern die alte Struktur bleibt. Das Neue, die europäische Neuzeit, ist nicht loszumachen von der Theologie, von dem Christentum. Es finden sich nur Übertragungen, Umbesetzungen aus dem theologisch-religiösen ins anthropologisch-profane statt. Säkularisierung in diesem Sinne. Zentral für diesen Zusammenhang ist natürlich, hat den Namen schon erwähnt, der Junghegelianer Ludwig Feuerbach. Ich erwähne ihn so oft es mir überhaupt noch möglich ist, diesen Namen, denn wir alle müssen durch den Feuerbach, so hieß es zu Marx' Zeiten, oder in anderer Formulierung, der Feuerbach ist das Purgatorium der Gegenwart. Feuerbach hat nämlich in seiner Religionskritik Theologie in Anthropologie transformiert und hat damit den Weg freigemacht für weitere anthropologische Radikalisierungen, etwa bei Karl Marx oder bei Max Stirner. Dazu gäbe es etliches zu sagen, das lasse ich jetzt weg. Feuerbachs These, an seinem Gotte erkennst du den Menschen, das finden Sie als Kernmotiv auch bei Autoren, die Blumenberg in seiner Verteidigung der Legitimität der Neuzeit behandelt. Übrigens wird diese Legitimität der Neuzeit immer aktueller, wenn Sie sich mit der Debatte um die Modernisierungspotenziale von Islam, die Modernisierungspotenziale von Hinduismus und anderen älteren oder geografisch anderen Weltbildern befassen. Nun, auf wen bezieht sich denn Blumenberg bei seiner Verteidigung der Legitimität der Neuzeit? Ja, ich zitiere: alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Das ist der erste Satz in Karl Schmidts Politischer Theologie von 1922, die ich in der Vorlesung Ungeliebte Moderne behandelt habe, die auch als Podcast verfügbar ist. Für die Jüngeren unter Ihnen muss man dazu sagen, Karl Schmidt ist ein hochumstrittener Autor. Nach 1945 hat er lebenslang Auftrittsverbot an deutschen Universitäten gehabt. Er war das, was man Kronjurist Adolf Hitlers nennt und zugleich ein Intellektueller von ganz überragendem Format, durchaus lesenswert, wenn auch gefährlich. Aber wir sind ja an einer Universität. Säkularisierung legt nahe, dass der Anspruch der Neuzeit, ein anthropologisches Projekt zu sein, eigentlich ein illegitimes Unternehmen ist. Und Blumenberg hat seine Legitimität der Neuzeit gegen Karl Schmidt geschrieben. Karl Schmidt hat Blumenberg 1970 dann auch geantwortet. Er hat eine politische Theologie 2 geschrieben, Untertitel Die Legende von der Erledigung jeder politischen Theologie. Blumenberg hat nicht locker gelassen und in der zweiten erweiterten Auflage Säkularisierung und Selbstbehauptung hat er wiederum gegen Karl Schmidt Stellung genommen. Dieser Streit um die politische Theologie oder die politische Anthropologie, also die Alternative einer Begründung der Politik, das heißt der Ordnung der menschlichen Dinge aus der Theologie oder eine Begründung der Politik aus der menschlichen Ordnung der Dinge im Sinne der Anthropologie, das ist eine hochspannende Alternative, denn es geht hier immer auch implizit um die Legitimität überhaupt einer anthropologischen Fragestellung. Um das auszuführen, bräuchten wir viele, viele Stunden, die wir nicht haben. Ich beschränke mich auf einige Hinweise für die, die Spaß hätten, der Sache mal nachzugehen. Der Schlüsselbegriff dieser Debatte ist eben politische Theologie. Carl Schmitt hat ihn nicht erfunden, aber er hat ihn im 20. Jahrhundert bekannt gemacht. Aber diese Benutzung Carl Schmitts ist auch ein Fall von Legitimität, Illegitimität. Carl Schmitt hat den Begriff mit Absicht nämlich jemand anders gestohlen, nämlich einen der großen Gestalten des 19. Jahrhunderts, den ich Ihnen in meiner Marx-Vorlesung nicht ohne Grund vorenthalten habe. Sie könnten auf gefährliche Gedanken kommen. Es handelt sich nämlich um den Hauptkonkurrenten von Marx im 19. Jahrhundert, nämlich um Michael Bakunin. In jeder ordentlichen Geschichte des Anarchismus finden Sie Angaben über Bakunin. 1871 hat Bakunin den Begriff politische Theologie dem italienischen liberalen Freiheitskämpfer Giuseppe Mazzini entgegengehalten. Und für Bakunin war der Gottesglaube des Freibauers Mazzini, wie jeder Gottesglaube, nur ein Beweis von Knechtschaft. Mazzini, so Bakunin, sei ein politischer Theologe und eben kein freier Mensch. Die liberale politische Ordnung, die Mazzini wollte, könne keine freie Gesellschaft sein, weil Mazzini nicht auf die Inanspruchnahme der göttlichen Autorität verzichtet habe. Gott und der Staat, ich habe noch ein wüstes Bild von ihm, Gott und der Staat. Toute autorité temporelle ou humaine procède directement de l'autorité spirituelle ou divine. Das ist die Zentralthese in Dieu et l'État, Gott und der Staat. Alle zeitliche oder menschliche Autorität geht unmittelbar aus spiritueller oder göttlicher Autorität hervor. Soweit die Kernthese bei Bakunin. Und statt jeder Art politischer Theologie setzt Bakunin das anarchistische ni Dieu, ni Maître, weder Gott noch Herr. Bakunin war das, was man im 19. Jahrhundert und danach ein Anti-Autoritarist nannte, ein Anti-Autoritärer. Carl Schmitt entwendet den Begriff politische Theologie von Bakunin und macht ihn aber zu einem positiven Programm. Nicht gegen politische Theologie, sondern für politische Theologie. Und die Karriere des Problems geht dann weiter in den 30er Jahren. Da schreibt nun ein Theologe unter dem Eindruck der Vergöttlichung des Führers Adolf Hitler ein hochwichtiges Buch, nämlich Erik Petersen, Der Monotheismus als politisches Problem, ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum. Übrigens, ich glaube, vor wenigen Monaten ist diese Schrift neu aufgelegt und neu kommentiert, denn wir haben ja seit einiger Zeit eine Imperium-Debatte. Imperium, was das ist. Also zu Petersen, vom wahren Glauben, so Petersens Argument, führt kein Weg zur Politik. Und Carl Schmitt wird widersprechen, die Bereiche Herrschaft und Heil, Heilslehre und Herrschaftslehre sind und bleiben verquickt, auch Atheologie ist Theologie etc. Die Frage der Herrschaft und dem Heil, das sind transhistorische Fixpunkte für Carl Schmitt. Und wer diese Frage aufwirft, der muss an der Neuheit der Neuzeit zweifeln, an ihrer Legitimität, an ihrer Behauptung, eine Epoche aus eigenem Recht zu sein. Und noch heute aus seinem Grabe heraus könnte Carl Schmitt mit einem Finger auf den ehemaligen Präsidenten George Bush zeigen und rufen, ja, Herrschaft und Heil, genau. Das waren ja die Privatoffenbarungen, göttlichen Privatoffenbarungen von Bush, die zu kriegerischen Aktionen führten. Das ist es. Von wegen Neuzeit, Moderne. Und wenn man dann am Ende, um das noch weiterzuführen, in dem Bestseller von Michael Hart und Antonio Negri, Empire, die neue Weltordnung von 2002, viel diskutiert, liest, am Ende, wer taucht da auf? Am Ende von Empire taucht als Vorbild für die neu zu konstituierende Linke der heilige Franziskus von Assisi. Und dann wird Karl Schmidt aus dem Grabe sagen, das ist eben überhaupt nichts Neues. Alle prägnanten Begriffe der modernen Politik, müsste man sagen, sind säkularisierte theologische Begriffe. Okay, Hans Blumenberg begründet nun die Legitimität der Neuzeit und damit eben auch die Legitimität der Wende von der Theologie zur Anthropologie, die Legitimität eines Neuanfangs jenseits der Theologie als Anthropologie mit einem sehr trickreichen, muss man sagen, komplizierten Modell von Epochenschwellen. Es gibt Epochenschwellen. Ein wichtiger Begriff bei ihm, die Epochenschwelle. Das liest sich so, ich zitiere Blumenberg: Wir werden uns von der Vorstellung freimachen müssen, es gebe einen festen Kanon der in Häkchen großen Fragen, die durch die Geschichte in konstanter Dringlichkeit die menschliche Wissbegierde beschäftigen und den Anspruch auf Welt- und Selbstdeutung motivieren. Die wechselnden Systeme der Mythologien, Theologien und Philosophien wären dann aus der Kongruenz ihres Pensums an Aussagen mit jenem Kanon der Fragen erklärbar. Und er fährt fort. Die Problematik des Fragenüberhangs ist vor allem eine solche der Epochenschwellen, der Phasen sich mehr oder weniger schnell wandelnder Grundsätze für die Beschaffung sehr allgemeiner Erklärungen. Der Vorwurf, ein theoretisches System leistet zu wenig für das Welt- und Selbstverständnis des Menschen im Großen und Ganzen, wird seltener ausgesprochen, als er tatsächlich den Urhebern und vor allem den epigonalen Verfechtern solcher Systeme gegenwärtig zu sein scheint, wenn sie deren umfassenden Problembewältigungsnachweis antreten zu müssen glauben. Nicht so sehr der Totalitätsanspruch der neuzeitlichen Vernunft, als vielmehr deren Totalitätspflicht könnte allenfalls als Säkularisat beschrieben werden. Zitat Ende, soweit Blumenberg. Passage ist komplex. Zwei Gedanken sind wichtig. Einmal, es gibt nicht einen Kanon großer Fragen mit konstanter Dringlichkeit. Die Dringlichkeit von Fragen ist nicht konstant, ebenso wenig das Angewiesensein auf Antworten. Und der zweite Gesichtspunkt, den späteren, den Epigonen, denen fallen die Begründungslücken und Welterklärungen viel mehr auf als den ersten Konstrukteuren. Dinge beim Entstehen etwas Neuen, er beschreibt aber die Legitimität der Neuzeit, beim Entstehen von Neuen, die das neue Denken entwickeln, das geht da zum Teil über Stock und über Stein. Das fällt denen gar nicht auf. Im Enthusiasmus des Neuen überspringen sie etliches. Aber den späteren, den Epigonen, dem fällt natürlich alles auf. Da fehlt was und hier fehlt was und da fehlt was, einfach übersprungen. Kurz gesagt, es gibt eben Fragenüberhänge und Antworten, Trivialisierungen bei Blumenberg. Und in der Epochenschwelle selbst gibt es andere Dringlichkeiten als danach. Heute, so eines seiner Argumente, kann man den Anspruch der Neuzeit, ein absoluter Anfang zu sein, denken Sie an Descartes, ein Anfang der Tabula Rasa zu sein, das kann man heute als ein Diebstahl, ein Säkularisat der christlichen Figur des Nullpunktereignisses, nämlich Christi Geburt, aufzufassen. Es hat den Anschein, die Neuzeitdenker mit der Tabula Rasa, einer neuen Zeit, die sie anfangen, hätten die Idee einfach aus der christlichen Theologie gestohlen, dass mit der Geburt Christi und seinem Tod auf Erden eine Weltwende da ist. Sie haben das einfach gestohlen wie ein enteigneter Kirchenbesitz. Heute kann man das denken. Aber historisch betrachtet, so Blumenberg, gibt es keine voraussetzungslosen Nullpunkte. Auch waren beide Nullpunktansprüche, der Anspruch neu anzufangen, nicht von gleicher Art, denn der Nullpunkt der Neuzeit, die Tabula Rasa, ihr neues ist ein philosophisches Thema, nämlich der sich seinem Denken auf sich selbst beziehende Mensch, den wir eben von Descartes kennen. Christi Geburt war eine menschliche Geburt des Gottessohnes als neuer historischer Gestalt, deren Verkündigung und Offenbarung Stoff theologischer Weltauslegung sind. Die Neuzeit, so schreibt Blumenberg, ich zitiere, greift nicht so sehr zurück auf das ihr Vorgegebene, sondern sie widersetzt sich und stellt sich seiner Herausforderung. Daher wird Weltlichkeit, das heißt die Selbstverschuldung des Menschen durch sein Tun, zum Kennzeichen der Neuzeit, ohne dass dieses Gefühl für Weltlichkeit nun aus Verweltlichungen ehemals christlicher Inhalte entstanden sein müsste. Also, Kernthese, Weltlichkeit, ja, aber Weltlichkeit muss keine Verweltlichung sein. Es muss nicht sein. Wir merken, es ist eine Argumentation der Verteidigung der Legitimität der Neuzeit und eben zugleich eine Verteidigung der Anthropodie, eine des Menschen, eine Anthropodizee. Eine Rechtfertigung des Menschen angesichts der schlimmen Taten, die auf sein Konto gehen. Nun hat sich Blumenberg nicht nur mit dem Säkularisationsthema herumgeschlagen, sondern auch mit einer anderen Strategie, die Legitimität der Anthropologie der Neuzeit zu untergraben. Und ich meine, wenn Sie etwas Neues untergraben wollen, sagt einer, ich habe eine neue Idee, dann können Sie natürlich Erfolg haben, wenn Sie nachweisen, dass das Neue ein alter Hut ist. Oder akademisch ausgedrückt, dass das Neue ein Rezidiv ist. Ein Rezidiv. Eine Wiederkehr, ein Rückfall. Eine Wiederholung von etwas, das schon mal gegeben hat. Was heißt hier neu? Das ist, gucken Sie doch mal da und da nach. Das ist doch Déjà-vu. Das ist nur die dumme Vergesslichkeit. Oder Ignoranz lässt das Neue so erstrahlen. Was heißt hier neu? Fragen Sie meinen Kollegen Gerke, nicht? Erstmal Aristoteles lesen, steht sowieso alles drin. Dieser Argumentationstyp, nicht, der operiert, wie soll man sagen, mit einem überlegenen historischen Wissen, einer Gelehrsamkeit, und ihm ist auch nicht so leicht beizukommen, weil die Rhetorik eines Neuansatzes wenig nützt, wenn das Rezidiv enttarnt ist. Man braucht dann eine weitere Überbietung historischen Wissens. Die Legitimität der Neuzeit, die Legitimität des anthropologischen Projekts ist eben auch immer in Frage gestellt worden mit dem Argument, die Neuzeit sei eben ein paganes, ein heidnisches Rezidiv. Im Geistigen sei es nichts weiter als eine Renaissance der Antike, ein Neuheiligtum. Eine Renaissance, da kommen, werden die antiken Texte kommen hervor, über Byzanz, über den Mittelmeerhandel, da lesen die den Aristoteles und die anderen Texte, die kommen und entwickeln darauf. Das ist eigentlich abgekupfert, wenn man es salopp sagen kann. Plagiat. Ja. Diese Art der Delegitimierung der Neuzeit ist oft praktiziert, etwa bei allen Intellektuellen, die gegen die mittelalterliche Theologie nun das antike Erbe der Griechen und Römer ins Feld führen. Und dann musste man in der Tat eingestehen, dass die Neuzeit so viel Neues denn auch nicht erschaffen hat. Diesen ganzen Argumentationsstrang führt Blumenberg nicht weiter. Brisanter ist nämlich ein anderer Rezidivvorwurf. Und er ist deshalb brisanter, weil er direkt ins Herz der Anthropologie, auch ins Herz der geschichtlichen Erfahrung des 20. Jahrhunderts traf. Ein Vorwurf, der das Thema böser Mensch, guter Mensch nun auf das Äußerste zugespitzt hat. Und das ist mein zweiter Punkt, gnostisches Rezidiv. Worum geht es? Nur kurz, ich werde nächstes Mal damit weitermachen. Die Rede ist von einem Werk eines Autors namens Erik Vögelin und seiner Charakterisierung der Neuzeit als eines gnostischen Zeitalters. Nun vermute ich, dass Erik Fohlin bei Ihnen jetzt noch zu den Unbekannten gehört, obwohl seit den 90er Jahren, verstärkt nach 2000, nun auch die gesammelten Werke übersetzt werden, eine langsame Rezeption beginnt. Gnosis, der Terminus ist Ihnen vielleicht schon mal begegnet, vom Liedersänger Georg Kreisler, wenn Sie ihn nicht kennen, war Ihr Schulunterricht ein Schadensfall. Georg Kreisler gibt es in einem Lied die Zeile: Versuch's doch mal mit Gnosis, dann weißt du, was los ist. Zitat Ende. Damit mache ich nächstes Mal weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.